The King is here. Wer den ersten Teil von diesem Thema verpasst hat, man kann es über unsere Webseite kann man das sich die Predigt von letzten Sonntag anhören, aber überhaupt alle Predigten, die in der Life Church geschehen, das sind alles Exklusivpredigten und es lohnt sich nicht nur einmal sie zu hören, sondern auch ein zweites Mal. Und wer da Anschluss finden möchte, kann sich das auch anhören von letzten Sonntag. Wir sind dabei, dieses Thema zu vertiefen. The King is here. Jesus ist der König. Und er hat ein ewiges Reich gebaut. Und dieses Reich ist kein Reich von Menschenweisheit, von Menschenmacht, sondern das Reich Gottes ist nicht gebunden an einem Territorium, ist nicht gebunden in einer Kirche, ist nicht gebunden an irgendeinen geografischen Fleck unserer Erde, sondern das Reich Gottes, das Himmelreich Gottes, das Königreich der Himmel ist in den Herzen gepflanzt. Da ist das Territorium, wo Jesus als König der Könige sein Reich baut. In den Herzen der Menschen. Und deswegen, ich werde es vielleicht noch mal nachher lesen oder zitieren, mal gucken, wie spät es wird. Aber Jesus hat nicht umsonst gesagt, man wird sagen, dort ist es und dort ist es und dort ist es. Es gibt einen Fleck der Erde, das ist das heilige Land. Ja, ich sag dazu diese Formulierung, das heilige Land. Was wird gekämpft um diesen Fleck Erde? Was wird gekämpft? Aber es ist nicht das heilige Land, das Reich Gottes. Es ist auch nicht Rom, stell dir vor, das Reich Gottes. Dort ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist in den Herzen der Menschen, die Jesus hinein haben kommen lassen, in ihren Leben. In diesen Menschen, ob sie in Durlach wohnen oder in Rom wohnen oder in Jerusalem wohnen, egal wo sie sind, in diesen Herzen ist das ewige Reich Gottes gebaut. Und dieses Reich hat kein Ende. Und deshalb wollen wir uns das neu bewusst machen. Warum ist der König hier? Warum? Weil es irgendeinen Reliquie hier gibt oder irgendein heiliges, einen heiligen Gegenstand? Nein, der König der Herzen ist hier, weil du hier bist. Denn er lebt in dir. Und natürlich haben wir die Dimension der Gegenwart Gottes, die man nicht sieht, aber wie schon sagte am Anfang, die man erleben kann, erfahren kann, spüren kann. Er lagert sich. Viele Menschen, ich habe es so oft unzählige Male erlebt, wie ich spüre, wie sich die Gegenwart Gottes lagert. Es ist wie eine Wärme, wie ein Fluss. Es ist wie Wasser, es erfrischt dich. Es ist Gänsehaut ohne Gänsehaut, ja. Das Gefühl, es beschreibt sehr viele Erlebnisse, aber vor allem, ist der Beweis, dass die Gegenwart Gottes da ist, egal wie wir sie spüren, indem wir die Auswirkungen sehen seiner Gegenwart. Und wo Gottes Gegenwart ist, da weicht die Angst. Wo Gottes Gegenwart ist, da weicht die Hoffnungslosigkeit. Da weicht Hass und Unvergebenheit. Und ihr Lieben, das sind die sichtbaren Auswirkungen des Reiches Gottes. Egal wo, ob sie in dieser Kirche sind oder an deinem Arbeitsstelle, du trägst es in dir, wenn du Jesus, den König, dein Herz zum Regieren gegeben hast. Jeder weiß von uns, dass unser Herz ein Thronsaal ist. Es ist ein Thronsaal. Und in jedem Herzen, lass mich das so mit der Sonntagsschulsprache sagen. Und in unseren Herzen als Thronsaal, da ist ein Thron. Und die Frage ist, wer sitzt auf diesem Thron? Sitzt du drauf? Sitzt das drauf, was dich beherrscht? Oder, und das ist die große Frage, und das ist das große Angebot, auch mit unseren Themen und mit unserer Predigt, oder sitzt Jesus als König der Könige in diesem Thron, in dem Thronsaal deines Herzens? So einfach ist das. Sag mir bloß nicht, bitte sag mir nicht, dass du von nichts beherrscht wirst. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der von nichts beherrscht ist. Letztendlich bist du dein eigener Herrscher. Aber du kannst dich nicht erlösen, du kannst dich nicht retten, du kannst dich irgendwie ein bisschen verbessern, aber manchmal bist du ein Elefant im Porzellanladen, du hast auf einer Seite verbessert und mit deinem Hintern machst du alles kaputt. So ist das. Ich will es nicht dramatisieren, obwohl ich überzeugt bin, dass in diesem Raum und in dieser Kirche heute Abend ihr Menschen sind, die genau wissen, was Leid bedeutet und Lebenszerbruch. Und wenn das Leben zerbricht, wenn Liebe zerbricht, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn man verlassen wird oder verlassen hat, was das für Zerbruch hineinbringt. Und so könnte ich weiter fortsetzen, eine ganze Liste, was uns alle vielleicht verbindet. Und zwar verbindet in mühseligen Erfahrungen im Leben. Natürlich ist es so. Und ich kenne auch die Ohnmacht, die da ist. Man wollte es irgendwie besser machen, aber es ist schlimmer geworden. Ich hasse diesen einen Satz. Aber obwohl ich diesen Satz nicht mag, ist es so oft eine Realität in unser Leben. Und zwar, du hast es nur schlimmer gemacht. Du hast es nur schlimmer gemacht. Es ist schlimmer geworden. Du hast es einfach nur schlimmer gemacht. Und dieses hören wir mit unserer Seele. Vielleicht auch täglich, wenn wir nicht erlöst sind, dann plagt uns diese Stimme. Vielleicht hast du es gehört von deiner Mama, von deinem Papa, von Menschen, die du liebst, wie sie über dich herziehen und sagen, du hast es nur schlimmer gemacht. Aber so schlimm du es gemacht hast, oder so schlimm es dir ergangen ist. Es gibt einen Herrscher, der dein Leben nicht verbessert, sondern der dein Leben neu machen kann. Und nennt mir seinen Namen. Sein Name ist Jesus, der König der Könige. Der Herr der Herzen. Herr, vergesse ich was? Ja. Was vergesse ich? Ich bin der Schöpfer der Herzen. Unser Herr weiß genau, wie ein Herz aussieht. Ich rede vom Leben, wie ein Mensch tickt. Das Versagen von Menschen. Aber er weiß, wie es funktioniert. So lass mich doch herrschen, sagt Jesus. Wie sagt ihr das? So, wie ich es gerade sage. Über meine Stimme, über meine Gedanken, meine Stimme, über diesen Mikrofon, es kommt durch diese Lautsprecher und sagt dir, lass mich dein Herz erneuern. Du hast versucht, es zu verbessern und du hast es vielleicht schlimmer gemacht. Aber dein Leben braucht Erneuerung. Es braucht Erneuerung. Von Neuem geboren. Ein alter Mann hat es sich mal gewünscht, wenn ich bloß könnte, wieder im embryonalen Zustand zurückzukehren und mein Leben nochmal neu leben, dann würde ich Bestimmtes nicht mehr tun. Nun, es ist unmöglich, wieder Embryo zu werden. Aber es ist möglich, die Stunde Null über dein Leben geschehen zu lassen. Jahre Null. Du fängst neu an. Egal wie alt du bist. Wenn das geschieht in deinem Leben, dann hast du die Gegenwart Gottes, die du in dieser Kirche heute Abend erlebst, nicht reduziert an Gänsehaut ohne Gänsehaut, nicht nur an ein Gefühl reduziert, sondern du hast genau erlebt, was die Auswirkungen sind der Gegenwart Gottes über dein Leben. Wie dein Leben sich erneuert, wie du anfängst zu leben, wie du anfängst zu lieben und wie du anfängst zu loben wie du anfängst, Gott zu bekennen und ihn anzubeten. Ein Schlagwort für die heutige Predigt. Ihn anzubeten. Was für Reaktionen hat die Weihnachtszeit, ihr Lieben? Was für Reaktionen? Wie reagieren wir heute auf Weihnachten? Ich frage mich, um das zu entdecken, würde ich gerne mal alle Protagonisten der Weihnachtsgeschichte mal hier sammeln. Ich versammle sie alle hier. Ich nenne sie gleich mit Namen. Ich stelle sie euch alle vor. Und ich sage und frage mich, die Hauptprotagonisten der Weihnachtsgeschichte, was hat Zacchaeus, Zacharias, Elisabeth, Johannes der Täufer, Maria, Josef, die Hirten, die Engelheere, die Weisen, Simeon, Hanna, das Lobgesang der Maria, das Magnificat, das Lobgesang von Simon, dem Benediktus. Protagonisten, Kirchengänger kennen diese Persönlichkeiten. Bibelleser kennen sie auch. Was habt ihr denn gemeinsam in der Weihnachtsgeschichte? Im Weihnachtserlebnis. Was verbindet euch? Jeder von euch ist eine individuelle Persönlichkeit. Und ihr seid auf die Bühne gerufen worden, den Messias und das Jesuskind leuchten zu lassen. Mit der Disposition eures Lebens. Ich frage jetzt alle, die ich hier genannt habe, konntet ihr zu allem Nein sagen? Ja, konnten wir. Was hat euch zu diesem Jahr? Warum habt ihr diesen Job angenommen? Was verbindet euch? Und ihr Lieben, ob ihr es glaubt oder nicht, diese Menschen verbindet drei Merkmale. Und wenn ich über diese drei Merkmale jetzt spreche, das ist die richtige und Originalreaktion auf Weihnachten. Merkmal Nummer eins, ich habe es euch schon verraten. Anbetung. Alle Protagonisten der Weihnachtsgeschichte haben angebetet. Haben den angebetet, der anbetungswürdig ist. Alle haben sich gefreut. Alle haben gejubelt. Freut euch, denn es ist euch der Retter geboren. Und alle haben gedient. Alle haben Ja gesagt. Und ja, sie haben den Jesuskind, und ich will sie mal so nennen, die heilige Familie gedient. Und das ist die Reaktion auf Weihnachten, ihr Lieben. Und ich predige diese Predigt nicht am 24.12., sondern ich predige sie heute, damit ich und du, damit wir Sinn von Weihnachten verstehen. Das Kommen des Erlösers. Aber wie reagiere ich drauf? Was nützt dir zu wissen, es ist uns ein Heiland geboren? Schön. Und dann, wie antwortest du auf diese Botschaft? Es ist dir ein Retter geboren. Ein Erlöser geboren. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Wie reagierst du darauf? Die Protagonisten der Weihnachtsgeschichte, die Hauptdarsteller, haben reagiert mit Anbetung. Anbetung. Was ist das Wort? Was ist aus diesem Wort geworden? Ich sag's dir, wie ich vorhin unverschämt behauptet habe, niemand sitzt hier heute in dieser Kirche, das nicht von etwas beherrscht wird. Niemand. Und ich sage dir noch eine zweite Wahrheit. Niemand, der hier sitzt in dieser Kirche heute Abend, betet nichts an. Irgendetwas betest du an. Die Frage ist, wen betest du an? Und was betest du an? Das ist die Frage. Wie reagieren wir? Wo ist die Umleitung geschehen? Was ist passiert, ihr Lieben? Wo sind wir ausgestiegen? Prominente Menschen werden gefragt, worum kommt oder was verbindet sie mit Weihnachten? Und was antworten die meisten? Meine Kindheit. Meine Kindheitserinnerungen. Geschenke. Fragt die Italiener. Essen. Die Pazifisten antworten mit Weltfrieden. Die Humanisten antworten mit Menschlichkeit. Familie. Das Gute in Menschen entdecken. Gott ist nahe gekommen. Ist da irgendwie was falsch? Da ist nichts falsch. Aber das haben wir reduziert. Nur auf diese Schachtel. Mit diesen Inhalten. Aber das war nicht die Originalreaktion auf Weihnachten. Auf dieser heiligen Nacht, wo Christus, der Erlöser, geboren ist. Das war nicht diese Reaktion. Es war eine andere Reaktion. Es war Anbetung. Wo ist das Kind? Wir wollen uns hinknien vor ihm. Wir wollen ihn anbeten. Die weißen Könige. Wir wollen ihn anbeten. Die Himmelsheere. Frieden ist auf Erden. Jetzt mal aufgepasst. Und zwar in den Menschen. In den Menschen, nicht in irgendeinem Gebiet, in den Menschen, die Jesus als Erlöser annehmen. Die den Willen haben, Jesus anzunehmen. Das ist die angemessene Reaktion auf Weihnachten. Ich habe was vergessen. Weihnachtsgeld. Habe ich vergessen. Ich habe einen so richtig mal geärgert, der sagt, ach, Jesus, was für ein Quatsch. Da habe ich gesagt, ja, beziehst du Weihnachtsgeld? Natürlich, solltest du nicht annehmen. Ja? Solltest du nicht annehmen. Gib's mir weiter, ich glaube an Jesus. So, Anbetung, ihr Lieben, das ist das Allererste. Und es ist, das andere ist untergeordnet. Die Freude und der Dienst kommt aus der Anbetung heraus. Aber was heißt Anbetung, ihr Lieben? Es gibt niemand, der nicht irgendetwas nicht anbetet. Ihr Lieben, Anbetung bedeutet anerkennen. Und jetzt fixiere es auf Jesus Christus. Jesus anerkennen als Erlöser, nicht nur der Welt, er ist der Erlöser der Welt. Er ist der Erlöser von Pastor Graziano. Er ist der Erlöser von Sarah, von Katharina. Er ist der Erlöser von allen. Er ist dein Erlöser. Kriegst du es heute Abend in dieser Kirche über die Lippen, die meisten schon, aber vielleicht einige nicht, bekommst du es über die Lippen zu sagen, Jesus Christus, der in Bethlehem geboren ist, ist mein Erlöser. Er wurde geboren für meine Erlösung, für meine Errettung. Wenn du das hinbekommst, dann betest du gerade an. Du tust anerkennen, dass Jesus geboren ist für dein Leben. Und jetzt berühre ich das Material der Krippe. Die war nicht aus Eisen, die war aus Holz. Und schon das Jesuskind in dieser Krippe berührt das Holz, das hinweist auf das Holz des Kreuzes. Am Kreuz hat Jesus sein Leben gegeben für mich und für dich. Ist er dein Erlöser? Wenn du Ja sagen kannst heute Abend, dann betest du ihn an. Anbetung ist nicht nur anerkennen, sondern auch annehmen. Es reicht nicht zu sagen, er ist mein Erlöser, sondern ja, es ist Jesus, du bist mein Erlöser und ich nehme es an für mich. Öffne dir den Thronsaal meines Herzens und du kannst einziehen als König der Könige. Ihn annehmen, zweitens. Drittens, bekennen. Jesus bekennen als dein Herr, als dein König. Und die Life Church bekennt es auch in der ganzen kreativen Gebetsart. Wir singen unsere Gebete. Wir bewegen unser Lobpreis. Wir lassen Lobpreis und Ehre und Gott, alles, was wir Gott sagen wollen, alles, was er uns bedeutet, alles, was wir über ihn bekennen, das sagen wir mit ganz normalen Worten. Aber wir machen das mit Gesang und mit Musik und mit Emotion. Alive Church, ein Wort jetzt für dich. Hör nicht auf, so eine Art von Anbetung zu leben. Amen. Wenn die Menschen hier kommen, müssen sie erleben, hey, wie beten diese Leute? Wie loben sie? Und das ist unsere Art. Aber du darfst es nicht auf das reduzieren. Wenn wir springen und wenn wir tanzen vor Gottes Gegenwart, wenn wir bekennen, er ist der Herr und der Erlöser, das soll auch im Einklang stehen mit meinen und deinen Leben. Amen. Das geht Hand in Hand. Was ich bekenne, das lebe ich. Und wenn ich zu kurz komme, zu leben, was ich bekenne, das nötige Gewicht bringt die Gnade Gottes in unser Leben. Amen. Das nötige Gewicht, damit es wieder im Gleichgewicht ist, das bringt die Gnade. Sag mal deinen Nachbarn, die Gnade ist es, der das Gleichgewicht wieder bringt. Okay, sag's ihm nicht, das ist zu langer Satz. Ich bin bekannt als der Prediger, der andauernd Dinge wiederholen lässt. Halleluja. Sag mal Halleluja. Halleluja. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und Lobpreis in unsere Herzen. Da fällt mir ein Lied gerade ein, nur jetzt kommt's nicht. Gloria in excelsis Deum. Schluss. Okay. Wie wunderschön das klingt, aber es klingt besser, wenn mein Leben es bekennt. Indem ich Gott alles hingebe. Indem ich kapituliere. Indem ich sage, ja, Herr, das ist, was ich bringen kann. Mehr kann ich nicht. Und Gott sagt, okay, was dir fehlt, bring dir meine Gnade. Aber bring mir deinen Teil. Mein Bekenntnis. Meinen guten Willen. Mein Leben soll erneuert werden. Es soll ähnlich werden wie Jesus. Er soll regieren. In meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinen Taten, in meinen Gefühlen. Er soll regieren. Er ist der König meines Hauses. Und deswegen vierte Komponente zur Anbetung. Nicht nur anerkennen, nicht nur annehmen, nicht nur bekennen, sondern dafür leben. Dafür lebe ich. Und Weihnachten hat eine Originalreaktion zu sagen, ich lebe für dieses Kind, was in der Krippe liegt. Dafür lebe ich. Ich lebe für ihn. Er ist mein König und mein Gott. Und lass uns wie Könige zu ihm kommen. Mach nichts. Wichtig ist, dass du deine Krone nimmst und ihm zu Füße wirfst. Und sagst, ab heute geschieht ein Herrschaftswechsel. Du sollst mein Herr sein. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung, ihr Lieben. Und deswegen, als möchte ich einfach nur den Bibelvers lesen. Markus 1, Vers 15. Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wenn jemand dich fragt, was ist der erste Satz gewesen, den Jesus gesprochen hat, nachdem er auf der Bühne der Weltgeschichte erschienen ist, als er sich erhob aus dem Taufwasser des Jordans. Der Geist des Herrn kam auf ihn in Form einer Taube. Es war der Heilige Geist. Und der Sohn Gottes kommt gerade raus aus dem Wasser. Und man hörte die Stimme des Vaters sagen, das ist mein geliebter Sohn. Ich habe Wohlgefallen auf ihn. Ich habe ihn gesetzt. Ich habe ihn zu euch als Erlöser gesandt. Hier haben wir das Zeugnis der heiligen Dreieinigkeit. Der Sohn, der Vater und der Heilige Geist. Und der erste Satz, den Jesus öffentlich gesprochen hat, war dieser Satz. Die Zeit ist erfüllt. Jesus hat 30 Jahre hat er gelebt im Gehorsam seines Vaters Josef, seiner Mama Maria. Er war Zimmermann, wobei er war nicht Zimmermann, das ist eine falsche Übersetzung unserer Bibeln. Er war eher ein Bau, er war im Bauwesen. Er hat Mauern gebaut und Häuser gebaut und Dächer gebaut. Ja, nicht Zimmermann wie Geppetto. Kennt jemand Geppetto? Und er tritt auf und sagt diesen Satz. Die Zeit ist nun erfüllt. Als 30-Jähriger ein anerkannter Rabbi, ein Meister. Gottes Reich ist nahe gekommen, in ihm. Das haben wir schon letztes Mal gepredigt, in ihm. Und dann kommt etwas Entscheidendes, ihr Lieben. Und darüber stolpern alle. Tut Buße. Und glaubt an das Evangelium von Jesus Christus. Tut Buße. Buße. Umkehren. Zeig mir eine tiefere Form von Anbetung. Das ist die tiefste Form. Umzukehren, anzuerkennen. Zu sagen, Herr, hier bin ich, ich gebe dir mein Leben, ich bekenne es, ich lebe für dich, ich kehre um. Und die letzten Gedanken dieser Predigt. Zweitens, hey, ich brauche für Punkt 2 und Punkt 3 nicht so lange wie bei Punkt 1. Der zweite, Weihnachten führt zur Freude. Hey, ihr lieben Weihnachtsprotagonisten, seid ihr noch da? Wir sind noch da. Hat sich etwas Sichtbares verändert, nachdem alles vorbei war? Und alle sagen, alle miteinander, also die Probleme sind vorerst geblieben. Aber wir haben sie unter einem anderen Licht gesehen. Unter dem Licht der Freude. Ihr Lieben, es ging darum, die Freude war so groß, weil der Messias da war. Und kann ich einen Adventsgottesdienst vergehen lassen, ohne euch anzukündigen, dass Jesus Christus wiederkommen wird? Er wird, was auf dieser Erde, auf diesem Planeten geschehen wird und was sich langsam anbahnt, und ich sage euch, das sind keine schönen Tage, die wir vor uns haben. Er wird dem Leid ein Ende machen. Er wird dem Leid ein Ende machen, ihr Lieben. Seine Wiederkunft. Er wird nicht mehr kommen, geboren zu sein in einem Stall oder liegen in einer Krippe. Er wird kommen. Und die Propheten sagen uns, er wird kommen vom Himmel her. Und wird sein Weltreich errichten. Ein Weltreich des Friedens. Aber die ganzen Protagonisten, die Hirten, sagen, hey, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angebetet, aber wir sind nicht sofort in Rente gekommen. Wir mussten wieder zurück zu unserer Arbeit und zu unseren Feldern. Mit unseren täglichen Herausforderungen. Also wer behauptet, werde Christ und du wirst kein Problem mehr haben, ist ein Irrlehrer. Aber wenn du Christ geworden bist, weißt du, dass du den Messias und dein Leben hineingelassen hast. Und du erwartest ihn, wie damals Israel den Messias erwartet hat. Und jeder Christ erwartet die zweite Wiederkunft Jesu. Sag mal Halleluja und sag Maranatha. Was heißt Maranatha? Hilfe! Maranatha in Griechisch bedeutet, der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald. Also, die Hirten mussten zurück zu ihrer Schrottarbeit. Die Weisen, die Könige, sagten, okay, sie haben ihn angebetet, sie mussten den harten Weg wieder zurückgehen. Wieder zurück, wo sie herkamen. Und das war nicht leicht. Die 84-jährige Prophetin Hanna leidete noch an Arthrosis. Sie war da und ihr Körper wurde nicht erneuert. Die Sterblichkeit bleibt. Die heilige Familie, Josef, Maria und Jesus, mussten fliehen. Und es war nicht einfach. Was will ich damit sagen? Die Engelchöre waren plötzlich weg. Was will ich damit sagen, ihr Lieben? Wenn du den König in dein Leben hast, in deinem Herzen hast, dann wirst du lernen, durch Probleme durchzugehen. Du wirst die Kraft besitzen, sie zu überwinden, aber sie werden nicht einfach so beseitigt. Du musst dadurch, aber du hast ein anderes Licht. Das Licht der Freude. Und sag mir, Lisa, welche Freude? Sag es mir, denn die Freude, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre Jesus Christus. Mein Leben ist in Sicherheit. Die Ewigkeit ist gebongt. Ich werde ewig leben. Und im Angesicht, wenn die Macht der Einsamkeit da ist, und die Angst vor dem Sterben. Und wenn Mangel in unserer Seele nicht gestillt wird und das Leid nicht zu enden scheint, unsere Sorgen immer größer werden, der Schmerz unerträglich, das Chaos unübersichtlich, was auch immer es sein mag, sag es mit mir, Gotteskind, die Freude am Herrn ist meine. Ist meine Kraft, ist meine Stärke. Und da gehe ich durch. Ich habe die Kraft zu überwinden. Wie süß. Das Lied vom fröhlichen Mädchen. Ein Kind kam mal nach Hause. Papa, Mama, wir haben gelernt, dass das Lied des fröhlichen Mädchens. Was ist denn das für ein Lied? Das ist ein Weihnachtslied. Ja, aber welches? Lass mich mal hören. Tochter Zion, freue dich. Die Kleine dachte, dass die Tochter Zion ein kleines Mädchen ist. Aber die Tochter Zion ist Jerusalem. Es ist das Volk Gottes im erweiterten Sinn. Ist es die Gemeinde Jesu Christi. Tochter Zion, freue dich. Freue dich. Und das ist das Licht, was uns begleitet. Und daraus kommt unser Dienst. Maria, ja, was hast du gesagt? Als der Engel zu dir sprach, es geschehe, wie der Herr befohlen hat. Ich diene meinem Herrn. Die drei weißen Könige vom Morgenland, wie habt ihr gedient? Ja, wir haben Geld investiert, um nach Jerusalem zu kommen. Am Ende war es Bethlehem. Wir haben Zeit investiert. Wir haben Kraft investiert. Gut gemacht. Das ist der Dienst, der da rauskommt. Der Dienst, das bedeutet, ich, hier ist mein Leben mehr. Dafür lebe ich. Ich lebe für dich. Und ihr lieben Gotteskinder, ich ermutige euch, das Lied des Mädchens zu singen. Tochter Zion, freue dich. In allem, was wir durchmachen, die Kämpfe mit uns selbst, die Kämpfe um uns, die Angst, was bringt die Zukunft? Wie ist die Flüchtlingsfrage zu klären? Was kommt auf mich zu? Was wird mit meiner Beziehung? Was wird aus meinen Kindern? Werde ich heiraten? Werde ich Kinder bekommen? Ich bin doch nicht verrückt und tue Kinder auf die Welt setzen. All diese Fragen. Tochter Zion, freue dich. Hab Mut und sei stark. Und ich kenne nicht eure Hintergründe, aber ich würde sie alle nennen. Was wird aus meiner Arbeit, aus meiner Sicherheit? Werde ich sterben? Habe ich Krebs? Wer nimmt mir diese Angst weg? Wer regelt mein Chaos? Ich sage dir, öffne dein Herz für den König der Könige. Er wird alles neu machen. Amen. Und er gibt dir die Kraft zu überwinden und durchzuführen.